Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute Morgen bei euch hier sein darf zu einem ganz wichtigen Thema. Ja, und wir haben ja auch schon gebetet, Jesus ist hier unter uns und das ist die Hauptsache, dass er uns auch heute Morgen eins macht im Gebet für unsere verfolgten Geschwister, die überall auf der Welt jetzt leiden, noch viel mehr leiden als schon überhaupt bisher, weil durch diese momentane Situation mit Corona haben sie nochmal viel schwerer einfach zu kämpfen mit Umständen, dass sie isoliert sind, dass sie beschuldigt werden, an Corona schuld zu sein und viele Dinge, die einfach unfassbar sind. Und das kommt nochmal dazu, zu dem, was sie überhaupt schon um Jesu Willen erleiden. Und ich habe hier diese Hefte ausgeteilt, will ich nachher noch kurz was zu sagen. Wahrscheinlich bekommen einige das ja auch schon. Da wird nochmal mehr darauf eingegangen, wie es Christen in der Corona-Krise geht. Aber lasst uns einfach, wenn wir vielleicht die erste Folie schon mal drauf werfen, heute einen Blick auch werfen auf den Iran. Ach, das ist super. Sehr gut, ja, das ist ja richtig. Also ihr seid technisch hochgerüstet, das ist sehr, sehr gut. Auch für die Leute, die jetzt mitzuschauen und hier für mich alles super vorbereitet. Herzlichen Dank. Ja, es geht heute um den Iran unter anderem. Eine sehr spannende Situation und augenöffnend und auch total ermutigend, wenn wir das hören, was dort in der Untergrundgemeinde passiert. Aber dazu später mehr. Lasst uns auch mal einen Blick werfen auf die bekannte Karte hier, diesen Weltverfolgungsindex, der immer im Januar eines Jahres herauskommt. 13. Januar ist der Termin, wo er wieder herauskommt neu. Und hier kann man die 50 Länder sehen, in denen Christen einem hohen oder sehr hohen Maß an Verfolgung ausgesetzt sind. Vor allen Dingen dieser rote Bereich, diese rot markierten Länder, dort ist es besonders schlimm. Und man kann auch sagen, dass die Verfolgung exponentiell zugenommen hat. Das geht eine steile Kurve nach oben. Vor 5, 6, 7 Jahren haben wir gesagt, 100 Millionen Christen werden in der Welt verfolgt. Dann vor circa 3 Jahren haben wir gesagt, 200 Millionen. Dann haben wir Anfang diesen Jahres gesagt, 260 Millionen. Jetzt sagen wir schon 300 Millionen. Das geht unglaublich schnell nach oben. Und das passt eigentlich auch zu einer Stelle, die wir kennen hier in Matthäus 24, dieses bekannte Kapitel, wo Jesus über die Endzeit redet, über die letzten Dinge, die passieren, bevor Jesus Christus wiederkommt. Da steht es in Vers 9, Matthäus 24. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Wir von Open Doors, wir glauben, dass dieser Dienst für verfolgte Geschwister ein Endzeitdienst ist. In der allerletzten Zeit, bevor Jesus wiederkommt, da ist es so wichtig, dass wir uns als Gemeinde Jesu weltweit begreifen als verfolgte Gemeinde. Wir gehören zusammen, wir sind ein Leib Christi. Deswegen werden auch wir verfolgt. Möglicherweise gibt es hier irgendwann auch Verfolgung in Deutschland, vielleicht ja auch nicht, aber dennoch sind wir verfolgt, weil wir uns eins machen mit den Geschwistern in der Verfolgung. 1. Korinther 12, 26, da sagt Paulus, wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied geehrt wird, dann freuen sich alle mit. Also gehören wir wirklich zusammen und das sollten wir immer wieder begreifen, uns bewusst machen, wir müssen zueinander stehen. Und wir sollten denen den Rücken stärken, vor allen Dingen durch Gebet, die jetzt an der Front sind, der Verfolgung und die jeden Tag bedroht sind von ihrer Nachbarschaft, von ihrem sozialen Umfeld, von der Regierung, von radikalen Islamisten oder Hinduisten, Buddhisten, im Kommunismus wie Laos oder Vietnam. Überall steigt die Verfolgung auch an Radikalität, an Intensität, an Gewalt. Die nimmt zu. Die Terrorgruppen werden immer schlimmer. Und daran sehen wir, dass wir wirklich in der allerletzten Zeit leben. Und wir sollten jetzt das tun, was Offenbarung 3, Vers 2 sagt. Werdet wach und stärkt den Rest, der noch Leben hat, bevor er vollends stirbt. Das ist der Berufungsvers für Bruder Andrew, Anne van der Bill in Holland, der immer noch lebt. Er ist so schon sehr alt, ich glaube 92 jetzt, aber er ist immer noch lebendig. Aber man merkt, dass er so allmählich auch sich freut, bald bei Jesus zu sein. Das kann man wohl auch sagen. Und das war sein Berufungsvers. Und ich glaube, das ist für uns alle wichtig, dass wir jetzt wach werden. Wohin wach? Zu Jesus Christus hin wach werden. Und das bedeutet aber auch zur Gemeinde hin. Denn wir sind ja der Leib Jesu auf dieser Erde. Deswegen bedeutet wach werden zu Christus auch immer wach werden zur Gemeinde hin. Und das bedeutet eben auch die verfolgte Gemeinde. Dass wir uns heute Morgen verbinden mit dieser Gemeinde und sagen, wir sind auch verfolgt, weil meine Geschwister verfolgt werden und ich gehöre zur selben Familie, ich bin mitverfolgt. Und es ist gut, wenn wir aber den Blick auch nicht nur auf die schlimmen Entwicklungen in dieser Welt richten, mit wachen Augen sehen, was denn so abgeht, was für Krisen es überall in der Welt gibt, die ja wahrscheinlich zunehmen werden, sondern dass wir unseren Blick nach oben richten, dorthin, wo Christus ist. Ein Blick sozusagen Richtung Himmel. So wie das auch in Lukas steht, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, dann erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung nahe kommt, weil sie bald da ist. Und wir sollten unseren Blick auf Gott richten, auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, zu dem, der uns gesagt hat, fürchte dich nicht. Und dieses fürchte dich nicht ist ein Befehl, hab keine Angst. Und wenn Jesus Christus uns sagt, hab keine Angst, denn ich habe die Welt überwunden, seid getröstet, dann sagt er das nicht einfach so, als einen guten Gedanken, so positiv denken, dann geht es dir besser, sondern er sagt es, weil es eine Begründung dafür gibt, dass wir keine Angst haben. Nämlich, weil er die Welt überwunden hat, den Feind besiegt hat, den Teufel, die Sünde auf sich genommen hat und dass er regiert und sitzt zur Rechten Gottes. Von dort wird er kommen, so bekennen wir im Glaubensbekenntnis, um zu richten die Lebenden und die Toten. Weil er regiert und nicht in Panik ist, deswegen brauchen auch wir keine Angst haben. Wenn wir Jesus vertrauen, dann dürfen wir Geborgenheit erleben, mitten in den schlimmsten Stürmen. Das ist so wichtig, dass wir jetzt auch in diese Ruhe hineinkommen, die uns in Hebräer 4 verheißen ist. In diese Sabbatruhe, dass wir uns Zeit nehmen für Jesus, dass wir in die Stille gehen, dass wir ihn anbeten, dass wir sein Wort zur Hand nehmen, dass wir Verheißungen lesen, die Psalmen oder im Neuen Testament, wo auch immer. Und deswegen möchte ich mal hier auf diesen Vers eingehen, Hebräer 2, Vers 10. Jesus, er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Das ist beruhigend, wenn wir das wirklich glauben. Wenn wir wirklich diese Gewissheit durch den Heiligen Geist im Herzen haben, Jesus Christus ist König aller Könige, Herr aller Herren, das Lamm Gottes, der Sohn Gottes, der auf dem Thron sitzt, neben seinem Vater und der alle Gewalt hat, wie er in Matthäus 28 sagt, im Himmel und auf der Erde. Siehe, mir ist gegeben alle Gewalt. Und was heißt alle? 100%. Und das heißt zum Beispiel, der Teufel, der hat deswegen eigentlich keine Macht. Er hat Macht über jene, die nicht an Jesus glauben, die nicht ihm vertrauen. Über die hat der Teufel natürlich noch Macht. Sein Prinzip oder seine Art und Weise, Angst zu machen, ist Lüge, Manipulation. Er zerstört, er ist ein Räuber, er ist ein Mörder von Anfang an. Er ist der Vater der Lüge. Und die, die nicht auf Jesus schauen, sondern sich ablenken lassen, auch durch Sturm und Wellen, so wie Petrus auf dem Wasser, der dann anfing zu sinken, wer nicht auf Jesus schaut, da hat der Teufel leichtes Spiel, Angst einzuflößen. Und die Angst ist noch weitaus schlimmer als Corona, die Angst, die uns lähmt. Und Jesus Christus möchte uns von dieser Angst freisetzen und er sagt, schaue auf mich. Schaue darauf, dass ich das Haupt bin, jeder Gewalt und jeder Macht. Ich habe die Kontrolle, ich regiere. Hab keine Angst. Und dasselbe sagt er hier in Epheser 1, 20b und 22. Er hat, nämlich Gott, hat ihn, Christus, aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt. hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles, hier steht alles, hat er seinen Füßen unterworfen. Und jetzt kommt etwas ganz Besonderes. Und ihn, Christus, als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Christus ist unser Haupt, die sein Leib ist. Wir hier sind sein Leib, Glieder an seinem Leib. Die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Christus ist die Fülle Gottes und er erfüllt alles in allem. Das heißt, wenn wir an ihn glauben und wenn er in uns wohnt durch den Heiligen Geist und wenn wir wissen, wir sind in ihm nach Johannes 15, bleibt in mir und ich in euch. Wenn wir so verbunden sind durch Vertrauen, indem wir auch im Gebet auf ihn schauen, im Wort Gottes auf ihn schauen, dann sind wir mit, geistlich gesehen, mit erhoben. Denn er ist das Haupt, wir sind der Leib und das zusammen ist Christus. Und Christus ist erhoben über jede Gewalt und Macht und das bedeutet, dass wir geistlich gesehen auch schon mit erhoben sind. Wir sind also physisch gesehen noch hier mitten im Siegerland. Mit beiden Beinen auf dem Boden. Bodenständig. Der Siegerländer ist ein bodenständiger Mensch. Das ist gut. Und wir können auch planen, wir können organisieren, wir können berechnen, wir können strukturieren. Wir sind da Weltmeister. Der Deutsche ist Weltmeister im Strukturieren und Managen. Das haben wir bewiesen. Wir sind gute Denker und Dichter. Nur das Problem ist, dass wenn das die einzige Ebene ist, dann haben wir schlechte Karten. Weil auf der Ebene des menschlichen Denkens, der menschlichen Fähigkeiten hat der Feind immer die Oberhand. Weil da werden wir ihn nicht überwinden. Aber wenn wir wissen und glauben und diese Gewissheit im Herzen haben, dass wir eigentlich schon Himmelsbürger sind, dass wir schon jetzt eigentlich mitversetzt sind, wie es Paulus an anderer Stelle sagt, an himmlische Örter, dass wir schon mitsitzen, weil Christus in uns ist, derselbe Christus, der thront auf dem Thron im Himmel, ist derselbe Christus, der in uns durch den Glauben in unseren Herzen wohnt. Es ist derselbe. Es gibt keine zwei Christusse. Einer, der jetzt hier mitten unter uns ist, weil er gesagt hat, wo zwei oder drei versammelt sind, bin ich mitten unter euch. Und dann gibt es noch einen anderen Christus, Christus Nummer zwei, der noch in mir wohnt. Dann Christus Nummer drei, der in dem Leib ist. Christus Nummer vier, der auf dem Thron sitzt. Wir können Christus nicht zerteilen. Christus ist einer, Jesus. Und wenn er sagt, ich wohne in dir oder ich bin mitten unter euch oder ich bin bei euch alle Tage, dann ist das nicht nur ein schöner Gedanke, es ist Realität. Und ich glaube, dass wir immer mehr wieder ganz neu uns bewusst werden dieser unsichtbaren Realität, die uns umgibt, dass der Heilige Geist uns die Augen dafür öffnet, so wie das Paulus auch betet in Epheser 1, dass er uns die Augen öffnen möge, dass wir erkennen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind, die Länge, Höhe, Breite, Tiefe. Dass wir Christus erkennen, was wir in ihm haben, dass, wie das in Römer 8 steht, dass Gott uns mit Christus bereits alles geschenkt hat oder dass wir bereits jetzt mit jedem Segen gesegnet sind, den wir brauchen. Oder wenn wir Gottes Reich an erste Stelle setzen, Jesus Christus, dass er uns dann alles zufallen lässt, was wir brauchen, nach Matthäus 6. Es ist so wichtig, dass wir uns jetzt mit diesen geistlichen Realitäten beschäftigen und auch wissen, die unsichtbare Wirklichkeit, die Welt des Unsichtbaren ist realer als die sichtbare. Das kommt uns komisch vor, weil wir hier alles so anfassen können, das ist alles so real, der Körper und was wir mit den Sinneswahrnehmungen so alles in uns aufnehmen können. Aber in Wirklichkeit ist die unsichtbare Welt die realere Welt. Zum Beispiel steht in Hebräer 11, dass alles, was sichtbar ist, aus dem Unsichtbaren geworden ist. Gott sprach, es werde Licht, es werde und werde. Und es wurde. Und durch Jesus, der das Wort ist, wurde alles, was wir sehen. Das Sichtbare ist sozusagen nur ein Ausdruck des Unsichtbaren. Die Schöpfung ist die Spur Gottes in dieser Welt. Durch die Schöpfung wird Gott sichtbar, auch denen, die eigentlich gar nicht an ihn glauben. Und dennoch hat es Gott sichtbar gemacht in seiner Schöpfung. Die Schöpfung ist nur ein Ausdruck seines Wesens. Er ist Liebe, er ist unendlich kreativ, er ist unendlich mächtig, Er weiß alles, er sieht alles, er ist mit in dem kleinsten Molekül, genauso wie in dem größten, mit in allen Galaxien. Und aller Himmel, Himmel können ihn nicht fassen. Und er ist doch eine Person, die wir ganz nah erleben. Er ist unser Vater. Ist das nicht Wahnsinn, dass wir uns Kinder Gottes nennen dürfen, Söhne und Töchter des Allerhöchsten, der unendlich groß ist? Ist das nicht herrlich? Und ihn dürfen wir anbeten. Ehrfurcht haben vor ihm, ihn lieben von ganzem Herzen, weil er uns zuerst geliebt hat, weil er uns erwählt hat. Nicht haben wir ihn erwählt, sondern er hat uns erwählt. Und wir haben Ja gesagt aus seiner Gnade. Und wir haben dann erlebt, ja, Jesus Christus ist wirklich der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir haben erlebt persönlich, niemand kommt zum Vater, denn nur durch ihn. Und indem wir den Namen Jesus angerufen haben, wurden wir von neuem geboren. Wir haben geglaubt und wir glauben an das Wort vom Kreuz, dass er am Kreuz starb für unsere Sünden, dass er alleine den Weg bereitet hat. Und als er schrie, es ist vollbracht, nachdem er unsägliches Leid durchgemacht hat, es ist vollbracht, und dann gesagt hat, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, dann war die Erlösung vollkommen. Und es braucht kein anderes Opfer mehr für Sünden. Er ist das Lamm Gottes, das die Welt der Sünde trägt. Meine persönliche Schuld, sie ist weggewaschen durch sein Blut und deine genauso, wenn du an Jesus glaubst. Und weil wir das erkannt haben, deswegen gehören wir jetzt schon zu ihm. Wir sind seine Gemeinde. Deswegen sind wir jetzt mit erhoben. Wir haben Autorität. Sonst hätte Jesus nicht gesagt, ja, ich habe zwar alle Macht und ihr geht hier mal hin und könnt vielleicht hoffen, dass in dem Kampf ich auch mal komme und vielleicht euch ein bisschen helfe. Sondern er hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde, deswegen geht ihr hin, weil ihr mein Leib seid, weil ich dann mit euch bin, weil ich dann derjenige bin, der für euch streitet und ihr dürft stille sein. Der Herr wird für euch streiten, durch uns, mit uns und gleichzeitig können wir stille sein, geborgen sein, in dieser Sabbatruhe leben. Das ist die Verheißung schon für hier und jetzt, gerade jetzt, in diesen unruhigen Zeiten und wo die Verfolgung so stark zunimmt, müssen wir uns auf diese Dinge besinnen und ins Gebet gehen, in die stille Kammer, wie das auch in Matthäus 6, glaube ich, Vers 6 heißt, dass wir die Kammer hinter uns abschließen, in die Verborgenheit gehen und derjenige, der in das Verborgene sieht, wird es uns vergelten. Er wird uns dafür belohnen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, Liebesgemeinschaft. Und dass wir ihm die Tür aufmachen, Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür. Und er sagt es zu Christen in Laodicea. Und vielleicht ähneln wir hier in Deutschland so ein bisschen dieser Gemeinde in Laodicea, die lau geworden ist, wo die Liebe in vielen schon erkaltet ist. Er klopft an die Tür, auch heute Morgen, und er sagt, lass mich doch rein. Ich möchte mit dir Abendmahl feiern. Ich möchte mit dir Liebesgemeinschaft haben. Ich möchte mit dir essen und trinken. Das ist immer ein Ausdruck gewesen für Gemeinschaft. Hören wir heute Morgen diese Stimme, wo Jesus uns ruft. Vielleicht ist heute ein Tag, heute Nachmittag, wo du dir Zeit nimmst einfach für Jesus oder morgen oder wann auch immer. Und nicht nur einmal, sondern immer wieder Zeit nehmen für ihn, damit er diese Gemeinschaft mit uns zusammen haben kann und wir gestärkt werden und wir keine Angst mehr haben. Und ich habe immer wieder gehört, dass Angst wirklich auch bei vielen Christen das Hauptproblem ist. Ich weiß nicht, ob du Angst hast vor Corona. Und das ist kein guter Ratgeber. Angst ist ungesund. Angst lähmt. Und Jesus möchte dich befreien von dieser Angst. Heute Morgen glaub ihm einfach. Glaub, komm und bete einfach, Jesus, komm und nimm mir diese Angst weg. Das ist nicht gut. Lass mich auf dich schauen. Offenbare dich mir ganz neu. Ich möchte diese Angst verlieren. Ich möchte keine Angst mehr haben. Denn du hast die Welt überwunden. Ich will diesen Trost des Heiligen Geistes erleben. Er ist der Tröster. Dafür hat Gott ihn gesandt, dass wir getröstet sind in dieser manchmal schweren Zeit, wo wir alle herausgefordert sind. Wir sollen keine Angst haben. Ich möchte gern ein Lied singen, das uns auch ein bisschen ermutigt, in diese Weite des Himmels hineinzukommen, dass wir unseren Blick auf Jesus richten, dass wir keine Angst haben. Und ja, dieses Lied habe ich am Anfang diesen Jahres gemacht und vielleicht ist es gerade ein Lied für diese Zeit, glaube ich, dass wir eben keine Angst haben sollen, dass wir auf die Weite des Himmels schauen. Jetzt kommt mal ein bisschen frische Luft, das ist auch gut. mal durchatmen in der Weite des Himmels. Genau. Die Weite des Himmels, unendliche Größe, gewaltige Tiefe, all das in dir, ernährende Quelle, lebendiges Wasser, durchströmende Liebe, all das bist du. Jesus, du bist, Jesus, du warst, Jesus, du bleibst, Ursprung und Ziel, belebende Gnade, erfüllende Freude, bewahrende Friede. All das in dir, Erlöser von Sünde, Befreier von Zwängen, Durchbrecher von Wänden, all das bist du, Jesus, du bist, Jesus, du warst. Jesus, du bleibst Ursprung und Ziel. Ich brenne und ich lebe für dich. Mein Leben soll dich ehren, nur dich. Ich brenne und ich lebe für dich. Mein Leben soll dich ehren, nur dich. Jesus, du bist, Jesus, du warst, Jesus, du bleibst, Ursprung. Weite des Himmels, unendliche Größe, gewaltige Tiefe, all das in dir. Weil wir mit Christus erhoben sind, weil wir geistlich gesehen oder von der unsichtbaren Realität her schon mit ihm erhoben sind, mit Christus. Deswegen haben wir leichten Zugang zum Thron der Gnade. Wir müssen nicht mehr wie die Religion dieser Welt noch irgendwelche Treppenstufen ersteigen, uns irgendwie hochziehen durch anstrengende Rituale oder Opfer, versuchen, Gott zu erreichen, sondern wir dürfen ebenerdig zum Thron der Gnade gehen. Jederzeit, jede Sekunde. Und immer dann, wenn wir ein Gebet sprechen, sind wir schon sofort am Thron der Gnade. Und am besten gehen wir da gar nicht wieder weg. Warum sollten wir da wieder weggehen? Sondern Paulus sagt, betet ohne Unterlass. Und beten heißt ja nicht nur irgendwie reden, sondern beten heißt auch Stille sein. Beten heißt auch, sein ganzes Leben als Gebet, als Lobpreisopfer zu leben. Deswegen ist Gebet viel mehr als nur Sprechen oder Singen, sondern Gebet ist das ganze Leben. Ständig mit Jesus verbunden bleiben. Das ist Gebet. Ein Leben des Gebets zu führen bedeutet ständig 24 Stunden am Tag mit ihm verbunden sein. Und wenn ich nachts aufwache, dann sofort zu sagen, danke Jesus, du bist da, und mit ihm sprechen. Oder morgens, wenn ich aufstehe, wunderbarer Tag heute mit dir. Du hast ihn wunderbar gemacht, du hast mich wunderbar gemacht. Du hast schon Pläne für heute, führe mich in das rein, was du heute für mich vorbereitet hast. Und so können wir ein Leben des Gebets führen und wir sind ständig auch am Thron der Gnade. Wir brauchen da gar nicht mehr weggehen. Und dann können wir das tun, was hier steht, nämlich, dass wir erstens mal freimütig sind, ohne Scheu und Scham, weil der Vater sich so freut, wenn wir zu ihm kommen. Er freut sich, wenn wir da bleiben. Er freut sich über ständige Gemeinschaft mit seinen Kindern. Und dass wir dann Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Gott kommt nie zu spät. Er kommt spätestens rechtzeitig. Und immer dürfen wir wissen, er hat alles im Blick. Er kennt auch meine Schwächen, er kennt auch da, wo ich es vermasselt habe, wo ich vielleicht nochmal gesündigt habe. Er weiß es alles und er vergibt mir und er sagt, komm zu mir, der du mühselig und beladen bist. Ich möchte dich erquicken. Ich möchte dir neue Freude schenken, neue Ruhe. Und dann können wir das nicht nur für uns erwarten, wenn wir ihm danken und ihn loben und schon danken für das, was er tun wird, was er getan hat und was er jetzt tut, sondern dann auch Fürbitte tun mit Danksagung für unsere verfolgten Geschwister. Dann dürfen wir dasselbe auch für sie tun. Und das sollten wir tun. Denn wenn wir uns selber trennen von der Gemeinde Jesu, die verfolgt wird, dann trennen wir uns in gewisser Weise auch von Jesus, dem Haupt. Was nicht bedeutet, dass wir dann die Errettung verlieren. Aber wenn wir nicht wach sind und mit ihnen zusammenstehen in dieser schweren Zeit, die noch schwerer wird, bis Jesus wiederkommt, dann trennen wir uns ein bisschen von Jesus. Und das sollten wir nicht tun. Wir sollten verbunden sein mit dem weltweiten Leib Jesu. Und es gibt so ein gutes Bild, dass ja dieser Körper auch Blut braucht, diese Blutbahnen. Und ich glaube, hier so im Westen ist oftmals so eine Taubheit. Da ist die Blutzufuhr manchmal so ein bisschen gedrosselt oder fast abgeschnürt. Und es ist so wichtig, dass dieser Blutkreislauf wieder richtig in Fahrt kommt, dass auch wir Erweckung erleben. Erweckung ist so ein fast abgegriffener Ausdruck. Erweckung heißt eigentlich nur wach werden für Jesus, sich ihm ganz hingeben, neu mit ihm und seinem Geist erfüllt werden und in dieser Freude, in dieser wirklichen Freude, die man auch sieht an den Gesichtern und auch sieht, wie sich eine Person verhält, in dieser Freude des Heiligen Geistes unterwegs sein. Wir haben ganz bewusst den nächsten Open Doors Tag auch eingegrenzt oder wenn ihr das oft in den Heften sehen wollt, da ist diese Karte eingelegt. Da steht Verfolgung, Erweckung, Verfolgung. Ist so quasi eingerahmt in Verfolgung und wir erleben das sehr häufig, dass da, wo Christen verfolgt werden, erleben sie auch oft Erweckung. Das haben wir in China gesehen, das sehen wir jetzt, das sehen wir in vielen Ländern, Iran zum Beispiel, wo ich gleich drauf eingehe. Verfolgung ist oft begleitet von Erweckung. Wenn wir uns eins machen mit der verfolgten Gemeinde, auch wenn wir selber nicht physisch Verfolgung erleben, dürfen wir auch teilhaben an Erweckung. Da steht ja in Offenbarung 3, Vers 2 eben, werdet wach und stärkt den Rest. Das heißt, wenn wir uns dazu entscheiden, den Rest zu stärken, der abzusterben droht. Hier steht es auch nochmal auf der Karte. Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben. Wenn wir das tun, wenn wir uns einsetzen in Fürbitte für unsere verfolgten Geschwister, dann werden wir gleichzeitig wach. Das bedingt sich einander. Wach werden und stärken ist eine Einheit. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Und wenn wir das treu machen, wenn wir sagen, wir möchten beten für unsere Geschwister, wir wollen mit ihnen im Gebet eins werden, vor dem Thron der Gnade. Und viele beten auch für uns hier im Westen, dass viele Verfolgte beten für uns, dass wir wach werden Und wir beten, dass sie gestärkt werden. Wenn wir eins werden, dann dürfen wir auch erwarten, dass auch hier nochmal ein geistlicher Aufbruch kommt. Dass Menschen zum Glauben kommen, weil wir diese Freude des Himmels ausstrahlen. Wenn Menschen merken, dass wir anders sind als die Welt, dass wir keine Angst haben, sondern dass wir mit der Freude des Heiligen Geistes erfüllt sind, dann werden sie auch sagen, das will ich auch haben. Ich möchte auch gerettet werden. Und deswegen ist es so gut, wenn wir heute Morgen dieses Thema haben, dass wir sagen, wir möchten das tun, was auch hier die Vision von Open Doors ist, nämlich wir wollen die Gemeinde Jesu inmitten von Verfolgung ausrüsten und stärken, ihren Glauben zu leben und sie darin unterstützen, Menschen zu Jüngern zu machen. Wir wollen das auch tun. Wir wollen Teil dessen sein, was Gott weltweit tut, indem er die große Ernte von vielen Menschen noch einholt, die gerettet werden. Es wird eine Minderheit sein, aber die Minderheit möge so groß wie möglich werden, dass Menschen sich retten lassen und wir können Anteil haben. Möchtest du ein Anteilseigner dessen werden, was Gott tut? Möchtest du auch mit belohnt werden, indem du anfängst, treu für deine Geschwister zu beten? Gott möchte uns belohnen. Er ist ein Belohner. Das sollen wir glauben nach Hebräer 11, Vers 6, dass er denen, die ihn eifrig suchen, ein Belohner ist. Lass uns klug sein. Lass uns klug sein und heute Morgen neu die Entscheidung treffen. Ich möchte beten. Und an der Stelle möchte ich gerne mal einen kurzen Augenblick, einfach, dass wir stille sind, damit wir, wer es möchte, ja, es ist völlig ja freiwillig, jeder muss es in seinem Herzen vor Gott auch bewegen. Aber diese Entscheidung zu treffen, ich möchte ein Beter sein, ich möchte meine Geschwister in der Verfolgung stärken, nicht nur heute, sondern regelmäßig. Lass uns einen Augenblick mal beten, die Augen vielleicht schließen und so vor Gott treten. Wenn wir so weiter beten und auch die Augen gern geschlossen halten, frage ich einfach mal so in die Runde ganz konkret, wer kann sich denn heute Morgen entscheiden, in seinem Herzen zu sagen, ich möchte gerne so ein Fürbitter sein, meine Geschwister in der Verfolgung stärken, ihnen beistehen, auch vor allen Dingen durch mein Gebet. Wer das heute Morgen so sagen kann in seinem Herzen, der kann sich kurz eben melden mit einem kleinen Handzeichen und sagen, ich will das tun, ich bekenne das, ich möchte das tun. Dankeschön. Danke für alle, die sich jetzt gerade melden. Wunderbar. Auch zu Hause, wenn ihr mitschaut jetzt, könnt auch einander sagen, ich will das tun. Und dann bete ich jetzt für uns, dass Gott uns diese Gnade schenkt, immer wieder das auch zu tun, zu beten. Jesus, danke Herr, dass du dich freust, wenn wir ins Gebet gehen, wenn wir an dem Thron der Gnade stehen bleiben und dort immer wieder auch unsere verfolgten Geschwister vor deinen Thron bringen, dass du Ströme der Gnade und der Barmherzigkeit fließen lässt, zur rechtzeitigen Hilfe. Und möchte ich jetzt bitten, Herr, dass du alle, die diese Entscheidung in ihren Herzen getroffen haben, jetzt auch erfüllst mit dem Geist des Gebets, mit dem Heiligen Geist, erfüllst mit dieser Freude und dieser Hoffnung, dass wenn ich bete, dann wird Gott Wunder tun. Er wird etwas tun, weil ich bete. Danke, Herr. Amen. Jim Elliot, der Missionar, der vor vielen Jahren gestorben ist, weil er einem Bevölkerungsstamm das Evangelium bringen wollte und von denen ermordet wurde, der hat mal Folgendes gesagt: Wenn wir beten, wird vieles geschehen, was nicht geschehen wäre, wenn wir nicht gebetet hätten. Und wenn wir nicht beten, wird vieles nicht geschehen, was geschehen wäre, wenn wir gebetet hätten. Und das ist einfach ganz klar. Gott antwortet auf unser Gebet. Er tut Wunder, weil wir beten. Und er kann ohne uns alles tun, aber er will es nicht. Er hat sich festgelegt, dass wir beten, damit er antwortet. Er will mit uns zusammenarbeiten. Und deswegen sucht er sich Beter, wenn er etwas tun will. Und wir dürfen sagen, hier, ich bin bereit. Gebrauche mich als Beter. Ich möchte so eine Brücke zeigen, das ist so wie eine Brücke in ferne Länder. Und diese Brücke können wir nutzen. Das ist die Brücke des Gebets. Und Open Doors hat dieses Gebetsheft, das ist eine Hilfe, um diese Brücke zu nutzen, wo man einfach immer wieder ganz neu Informationen bekommt über Christen in verschiedenen Erdteilen, in Ländern, in persönlichen Situationen und wo sie uns erzählen, wo sie bedrängt werden, aber wo sie dann auch die Hilfe Gottes erleben, wo sie Wunder erleben. Und das Besondere an diesem Gebetsheft ist dieser Gebetskalender, der ist so in der Mitte eingeheftet. Den kann man so einfach herausnehmen, sich in die eigene Bibel legen oder auf den Tisch zu Hause und dann einfach immer so ein Gebet pro Tag beten. Eine Minute Gebet bewirkt Wunder. Gott tut Wunder. Unser Gebet versetzt Berge, wenn wir einfach Jesus vertrauen. Und wer das so konkret machen möchte, der möge gleich einfach noch sich kurz die Zeit nehmen, diese Karte hinten abzunehmen und eben Name und Anschrift draufzuschreiben, das konkret zu machen. Ich möchte gerne mitbeten, ich möchte informiert sein und ich möchte wissen, was ich und wie ich beten kann. Und ich habe da vorne auf dem Tisch am Ausgang so eine Box aufgestellt. Da könnt ihr gleich gerne diese Karte reinwerfen. Macht davon reichlich Gebrauch und seid Gebetspartner für unsere Geschwister. Und wer zu Hause jetzt sich befindet, der kann das auch einfach bestellen. Nicht einfach an Open Doors schreiben, info@opendoors.de. Und einfach sagen, ich möchte das Monatsmagazin gerne haben, eure Anschrift draufschreiben und auch direkt sagen, dafür ist das auch gerne genehmigt, dass ihr diese Adresse nutzen dürft. Oder eben über unsere Homepage www.opendoors.de/magazin oder Monatsmagazin und 06195-6767-100 anrufen, wenn ihr wollt. Verschiedene Möglichkeiten. Oder hier dieser QR-Code, ich lasse einen Augenblick stehen, könnt ihr mit eurem Smartphone zu Hause eben rangehen und das hier dann da einscannen, damit ihr direkt auf der Webseite landet an der Stelle, wo ihr das Gebetsheft bestellen könnt. Ganz einfach. Wir möchten gerne, dass viele, viele mitbeten und wir machen das so gerne, dass wir dieses Gebetsheft kostenlos zur Verfügung stellen und zuschicken. Lasst uns einen Blick werfen in den Iran. Hier sehen wir, es ist so ziemlich mittendrin in all diesen Ländern, wo Christen besonders stark verfolgt werden, islamische Länder. Hier ein paar Zahlen, nämlich es gibt in Iran 81 Millionen Einwohner, ca. 800.000 Christen, etwa 1%, rund 100 von ihnen sind inhaftiert. Die Staatsreligion ist der schiitische Islam. Die Verfolgungskräfte sind islamische Unterdrückung, diktatorische Paranoia, das heißt die Angst der Regierenden davor, dass die Kirche und die Gemeinde immer mächtiger wird und sie ihre Macht verlieren. Organisiertes Verbrechen, Korruption. Jetzt schauen wir uns mal einen kleinen Film an über den Iran, damit wir näher auch wissen, wie es den Christen dort geht.
Prachtvolle Moscheen, Menschen in muslimischer Kleidung. Es ist nicht zu übersehen. Der Iran ist stolz auf seine Religion. Seit der Revolution von 1979 ist der Iran eine islamische Republik. Ein Wächterrat und die Revolutionsgarden SEPA stellen sicher, dass der Islam das leitende Prinzip der Politik im Iran bleibt. Doch große Teile der Bevölkerung sind enttäuscht. Sie wenden sich vom strikt islamischen Kurs der Mullahs, also den islamischen Religionslehrern, ab und suchen nach Alternativen. Viele informieren sich über Fernsehsendungen aus dem Ausland, Internetseiten und Freunde über den christlichen Glauben. Und das, obwohl offiziell laut islamischem Recht der Abfall vom Islam mit dem Tod bestraft werden muss. Der Staat sieht Christen, die ihren Glauben an andere weitergeben, und Muslime, die Christen werden, als ernsthafte Bedrohung der nationalen Sicherheit. Darum werden die wenigen offiziell anerkannten Kirchen überwacht. Sie dürfen keine Gottesdienste auf Persisch feiern. Und schon gar nicht Konvertiten aufnehmen. Experten gehen von rund 800.000 Christen im Untergrund aus. Die Angst vor den Geheimdiensten ist bei den Christen allgegenwärtig. Die Geheimpolizei führt regelmäßig Razzien durch und verhaftet Leiter von Hausgemeinden. Auch wenn Christen noch so gut aufpassen, stehen sie immer in der Gefahr, wegen ihres Glaubens festgenommen zu werden.
Hier sehen wir so ein paar Faktoren, die Christen unter Druck setzen, nämlich, dass sie überwacht werden, dass sie bedroht werden, schikaniert werden, dass immer wieder Razzien durchgeführt werden in Häusern, dass Dinge beschlagnahmt werden dabei, wie Bibeln und andere schriftliche Literatur oder Tonträger, was auch immer. oder dass sie verhaftet werden, dass sie verhört werden, dass sie eingeschüchtert werden, dass Gewalt angewendet wird, gerade im Gefängnis, geschlagen werden, gefoltert werden. Hier sehen wir ein Bild von dem berüchtigten Evin-Gefängnis in Teheran, wo es besonders schlimm ist, wo Christen manchmal verzweifelt schreien, weil es so furchtbar ist, so was sie an Schmerzen erleben müssen, auch Frauen, wenn sie dann gefoltert werden, was mit ihnen passiert. Man ahnt es kaum und es ist so schlimm, es ist wirklich ein bisschen die Hölle auf Erden, ähnlich wie in Nordkorea. Und das ist die eine Seite, die schlimme Seite der sogenannten Revolution 79, wo der wo damals der, wie heißt er gleich, der Schah abgesetzt wurde und Ayatollah Khomeini dann an die Macht kam, ja. Das ist die negative Seite dieser furchtbaren Revolution. Aber es gibt eine andere Seite, nämlich eine sehr hoffnungsvolle Revolution, die gleichzeitig stattfindet. Nämlich, dass immer mehr Menschen, Muslime vom Islam enttäuscht sind, weil sie die Fratze des Islam sehen und erleben. Sie haben Sehnsucht nach Sinn, nach Erfüllung. Und sie finden das im Islam nicht, aber auch nicht im Konsum. Es gibt viele heimliche Konvertiten, die Jesus annehmen. Und diese Zahl 800.000 ist konservativ geschätzt. Mag sein, dass sie sehr viel höher ist. Und es gibt todesmutige Evangelisten, die bereit sind, ihr Leben zu lassen, die bereit sind, ins Gefängnis zu kommen. Aber die sagen, ich muss das Evangelium meinen Landsleuten, meinen Nachbarn geben. Ich muss sehen, wer ist vorbereitet. Wo führt mich der Heilige Geist hin, dass ich ihm über Jesus sagen kann? Und da gibt es solche, so wunderbare Entwicklungen. Und ich glaube, man glaubt, dass möglicherweise die Kirche im Untergrund im Iran die Kirche ist, die in weltweit am schnellsten wächst, weil die Christen so teilweise so hingegeben sind, gerade die aus dem Islam befreit wurden und die Jesus kennengelernt haben. Die sind so voller Liebe zu Jesus und die sagen, ich freue mich so auf die Ewigkeit bei Jesus. Und was sind schon ein paar Jahre, 50 Jahre, sagt einer hier im Gefängnis, im Vergleich zu der ewigen Herrlichkeit bei Jesus. Oder ich habe gehört, wie Frauen gesagt haben, auch wenn sie meinen Körper missbrauchen, aber ich bekomme ja sowieso einen neuen und dann ist alles gut. Ich bin bereit, mich ganz hinzugeben, damit Jesus verkündigt wird. Das sind solche radikalen Christen, da haben wir kaum eine Vorstellung davon. Ich will einfach mal kurz einen Film nennen, den ihr euch auf YouTube anschauen könnt. Sheep Among Wolves, vor allen Dingen der zweite Teil, auch mit deutschen Untertiteln. Sheep Among Wolves, Schafe unter Wölfen. Es ist ein krasser Film. Wenn ihr den gesehen habt, dann wisst ihr, was wirkliche Hingabe ist, aber was auch, was Gott übernatürlich tut an Wundern und Zeichen und wie Menschen sich radikal bekehren zu Jesus. Ist so erstaunlich. Ich möchte mal ein anderes Beispiel von Hingabe euch zeigen. Es gibt einen Pastor Hormos, ein Perser, einer, der aus dem Iran kommt, der aber schon viele Jahre jetzt in Amerika ist und der dort eine ganz große, wunderbare Fernseharbeit macht, eine TV-Station betreibt mit Mitarbeitern und die senden jeden Tag wahrscheinlich regelmäßig Sendungen in den Iran hinein. Und wenn ihr so ein bisschen vielleicht Bilder vom Iran kennt, da gibt es diese vielen, ich glaube, es war auch im Film eben zu sehen, diese Satellitenschüsseln. Ja? Die werden dann zwar immer wieder mal beschlagnahmt von der Polizei, aber dann gibt es halt neue. Also das ist so die Art, wie die Iraner Kontakt halten, auch zum westlichen Fernsehen. Und dann kann es auch passieren, da gibt es vielleicht nur eine Leitung, alle müssen dasselbe sehen, weil einer hatte so den Knopf, wo die Satellitenschüssel da, wo der Sender empfangen wird und alle müssen dann dasselbe sehen und dann gibt es eben diese christlichen Sendungen und alle müssen das halt sehen. Ja, und so bekommen ganz viele das Evangelium über diese Weise. Und dieser Pastor Hormos sitzt dann in seinem Studio und er beantwortet Fragen und Menschen bekehren sich oft direkt am Telefon. Ganz wunderbar. Ich zeige euch gleich noch ein Beispiel. Aber jetzt hier ein Zeugnis von einem jungen Mann, 22 Jahre alt, der ins Gefängnis kam. Ein Freund sozusagen von Pastor Hormos und was er über diesen jungen Mann sagt, das ist einfach bewegend. Ich zeige euch mal kurz diesen kleinen Film, dieses Zeugnis.
Die Verfolgung im Iran ist eine Reaktion auf das Gemeindewachstum. Die Regierung ist schwach und hat Angst vor der wachsenden Zahl der Christen. Sie wissen nicht, was sie mit ihnen machen sollen.
They don't know what to do with it. They don't know what to stop. So these young people who
Die Gemeindegründer, junge Menschen setzen täglich ihr Leben aufs Spiel, indem sie rausgehen, Leute besuchen, unterrichten und Gemeinden gründen. Das ist sehr gefährlich. Da ist zum Beispiel dieser junge Mann, einer unserer Leiter. Erst vor ein paar Wochen war er im Gefängnis. Ein junger Mann, 22 Jahre alt. Er wurde gefoltert. Dann ließen sie ihn für eine Woche frei, damit er medizinisch versorgt werden kann, weil er durch die Folter körperliche Schäden erlitt. Sie sagten ihm, lass dich eine Woche medizinisch behandeln. Dann komm zurück und erfülle den Rest deiner Haftstrafe. Während er draußen war, rief er mich an, was sehr gefährlich ist. Denn wenn sie ihn dabei erwischt hätten, wäre er in großen Schwierigkeiten gewesen. Er rief mich also an und ich dachte, oh meine Güte, dieser junge Leiter, 22 Jahre alt, er möchte mit mir sprechen. Was wird er mich wohl fragen? Er wird mich womöglich fragen, wo war Gott, als ich gefoltert wurde? Warum hat Gott mir erlaubt, in dieses Gefängnis zu gehen und gefoltert zu werden? Warum hat er mich nicht bewahrt? Und übrigens, Pastor Omos, wo warst du, als ich gefoltert wurde? Was hast du getan? Du sitzt da und ich bin im Gefängnis in Gefahr. Es ist auch deine Schuld, dass ich dort bin. Also bereitete ich mein Herz und meinen Geist darauf vor, wie ich mit ihm reden würde. Ich nahm das Telefon und war schockiert, weil dieser 22-jährige junge Mann mir erzählt, Pastor Omos, es war eine Ehre für mich, für Jesus gefoltert zu werden.
Ja, das ist vorbildliches Christsein. Wenn man leidet und dann sagen kann, das ist eine Ehre für mich. Es war eine Ehre für mich, ein Privileg. Wer kann das von uns schon sagen? Wir haben keine Ahnung, was Verfolgung ist. Aber wir können für sie beten, dass mehr solcher Zeugnisse kommen und sagen, wir haben Jesus erlebt mitten in den schlimmsten Situationen. Er war bei mir. Und ich habe mich sogar gefreut, wie das in Matthäus 5 steht. Freut euch, wenn ihr Verfolgung erleidet, denn die Belohnung wird groß sein. Hier noch ein Gebetsaufruf von Pastor Hormos, dass wir unsere Geschwister nicht vergessen.
Unsere Meinung über den Iran ändern. Lasst sie wissen, dass ihr für sie betet und an sie denkt. Immer wenn ich einen westlichen Christen in meinem Programm habe, sind die Leute aus dem Iran so ermutigt. Sie sagen, wir wussten nicht, dass sie überhaupt an uns denken. Wir wussten nicht, dass sie für uns beten. Das ist so ermutigend. Sie haben ein angenehmes Leben und sie denken an uns. Und sie geben, sie beten und sie spenden ihre Zeit und ihr Geld, um uns zu helfen. Das ist so ermutigend. Lasst uns für die Leute und die Verwandlung des Iran beten. Aber lasst uns auch dafür beten, dass hohe Regierungsbeamte und die religiösen Führer des Islams sich zu Christus bekehren.
Lasst uns jetzt beten. Hier noch ein Vers, wie wir beten sollten, nämlich, dass wir an die Gefangenen denken und an ihrem Schicksal Anteil nehmen, als wenn wir selbst mit ihnen im Gefängnis wären. Dass wir Mitgefühl haben mit den Misshandelten, als wäre es unser Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Lasst uns in dieser Weise beten, dass wir mitempfinden, uns in die Lage hineinversetzen. Und jetzt hier die Gebetspunkte. Bete mit, dass Christen in ihrem Glauben gestärkt werden, dass sie sich mutig zu Jesus bekennen, dass die Gemeinde wächst und dass sie Bewahrung erleben im Untergrund. Bete mit für die rund 100 inhaftierten Christen in Gefängnissen, für die vielen noch unerretteten Muslime. Und ich ermutige jetzt einfach, kurze Gebete zu sprechen, laut, wenn ihr möchtet. Könnt auch still beten, aber freue mich über jedes Gebet. Und ich werde dann gleich zum Abschluss beten. Auch ihr im Wohnzimmer oder wo ihr immer euch jetzt auch gerade befindet, betet zu Hause einfach jetzt auch diese Anliegen mit. Und dann werde ich gleich zum Abschluss ein Gebet sprechen. Ja, Jesus, wir danken dir, dass du jetzt Gebete erhört hast, unser Gebet, dass du handelst. Du freust dich, Herr, dass wir vor dir für unsere Geschwister eintreten. Und Herr, wir wollen sie dir ans Herz legen und dich bitten, dass du jetzt Ströme von Trost und Gnade fließen lässt zu ihnen, gerade im Gefängnis, da wo Christen inhaftiert sind, dass sie jetzt erleben, dass du da bist und dass sie von dir getragen werden. Und selbst wenn Schmerzen da sind, dass du sie linderst und dass du ihnen einfach so eine Freude jetzt schenkst, für dich auch Leid zu erfahren, Herr. Und wir bitten dich, Herr, dass du unsere Gemeinde dort, unsere Geschwister stärkst in der Evangelisation, dass sie viele Menschen noch zu dir führen können, Herr. bis du wiederkommst. Lass deine Gemeinde wachsen und gestärkt werden an inneren Menschen, Herr, jeden Einzelnen, durch dein Wort, durch deinen Geist. Amen. Dann zum Schluss nochmal die Bitte, lasst uns unsere Geschwister nicht vergessen, weiter beten, auch die Möglichkeit online zu bestellen oder per Telefon oder auch mit diesem QR-Code, den man einscannen kann. Würde mich freuen, wenn viele sagen, ich möchte weiter beten. Wie gesagt, hinten die Box steht bereit. Und wer Bücher bestellen möchte, der kann das auch mit diesem Bestellheft hier tun. Das ist auch eingelegt in diese Hefte. Schaut euch das mal um. Ich möchte ein Buch empfehlen, nämlich ein ganz neues Buch von, jetzt muss ich gerade sehen, wie es heißt, einen Blick, Geisel für Gott. Wie dieser Pastor Brunson 2 Jahre im türkischen Gefängnis war und dann aber schließlich befreit wurde. Was er durchgemacht hat, aber wie er auch mitten in Verzweiflung Jesus erlebt hat. Geisel für Gott kann ich sehr empfehlen. Sehr herausfordernd, aber auch sehr gut. Ja, ich bedanke mich und übergebe wieder. Vielen Dank.